wunderschönen guten Abend bei Sachzwang FM. Heute gibt es einen Vortrag von Joachim Bruhn zu hören. Er reiht sich ein in die vielen Gratulationen zum 60. Geburtstag des Grundgesetzes. Sein Vortrag heißt Subjektform ist die Uniform, der Staat des Grundgesetzes. Zunächst wird eine Referentin der Frankfurter Gruppe Morgentau das Ganze einleiten. Und die Sendung möge heute heißen Stromberg und der Ausnahmezustand. Gute Unterhaltung.
Wenn in diesen Zeiten der ausgesprochenen Krise die Rückkehr des Staates konzidiert, vor allem aber von allen energisch gefordert wird, dann kommt darin zum Ausdruck, dass in diesem Lande die Freizeitunternehmungen, die Sexualpraktiken oder Gewohnheiten des Kleidens und Ernährens von Zeit zu Zeit differieren mögen, dass auf eines aber Verlass ist, das unbedingte Vertrauen der Deutschen in ihren Staat. Geschäftsgrundlage dieses Vertrauens ist die libidinös unterfütterte Verkennung dessen, was den Staat des Kapitals ausmacht, nämlich militanter Garant des verkehrten gesellschaftlichen Zusammenhangs zu sein. Wenn der Staat schon nicht als Hindernis der je individuellen Freiheit gefasst, sondern als Väterchen umnaht wird, so soll er nicht nur Wärme für die dazugehörigen Bürger spenden, sondern auch die Kehrseite der ödipalen Fürsorge, die Kastrationsdrohung, organisieren dürfen. In den Infantilgebärden der zu kurz gekommenen, die derzeit vornehmlich und einmal mehr gegen Bankmanager und Heuschrecken aufwallen, ist der ganze auf Verfolgung setzende Staatsfetischismus beschlossen, der die Deutschen nach wie vor als besonders üble Exemplare der Gattung Mensch ausweist. Wenn der arme kleine Deutsche wütend ist, dann wird er in unbegriffener Routine zu den immer gleichen Appellationen an die faschistische Potenz seines Staates getrieben. Im »Es kann doch nicht sein, dass die da oben« oder »Man müsste« verfolgt das panische Subjekt die Strapazierung seines Strafbedürfnisses zu einem allgemeinen Gebot, welches die Identität des Bürgers mit seinem Staat herzustellen vermag. Denn trotz erweitertem Allmachtsdünkel der Staatsbürger wollen sie beim Hauen und Stechen gegen die Feinde der Gemeinschaft nicht ganz allein sein. Die Lust am Placken und die Begeisterung in und an dumpfen Massen unter der Schirmherrschaft des Souveräns wurde zwar von der deutschen Linken in ihrer bedeutendsten Gestalt der Sozialdemokratie maßgeblich erkämpft, war aber noch nie auf sie reduzierbar. Wenn irgendein Getriebener aus dem Dunstkreis von CDU oder CSU von den Aufgaben des Staats, seiner Verantwortung und dem Sinn fürs Gemeinschaftliche schwadroniert und die Abschaffung der Zirkulation unter Beibehaltung von Herrschaft und Ausbeutung im Munde führt, wird er meist ebenso zittrig wie der nationale Sozialist Oskar Lafontaine. Die Ununterscheidbarkeit der miteinander konkurrierenden Fraktionen, die Horkheimer als dunkle Beziehung zwischen Bismarck und Lasalle in Fragen staatlicher Kontrolle benannt hat, ist auch nach dem Nationalsozialismus, der die restlose Verschmelzung von Staat und Staatsbürger klassenübergreifend bewerkstelligte, allgegenwärtig. Ihren Staat und ihr Grundgesetz lieben sie alle, ganz gleich welchem Verein, welchem Verband, welcher Partei sie angehören. Der Angelpunkt der Kritik der postnarzisstischen Gesellschaft ist die Kontinuität der nun demokratisierten Volksgemeinschaft und nicht die Klasse, die ihrerseits bloß noch als Betriebsmittel für Universitäts- und Forschungssoziologen sowie als Doping für die linken Bewegungskameraden von Belang ist. Wenn etwa Joachim Hirsch in trockenen Worten die Funktionsweise des bürgerlichen Staates auseinandersetzt, um dann auf die fiebrige Idee zu kommen, globale Basisdemokratie, die er radikaler Reformismus nennt, als Alternative zum kapitalistischen Staat zu setzen, dann spricht er im Zeichen der bewegungslinken Verdrängung des völlig deformierten realen Subjekts, an dessen Stelle immer wieder das begehrte historische tritt. Panik, Destruktivität und Antisemitismus sind nach wie vor Begriffe, mit denen die materialistischen Freunde der Masse nichts anfangen können. Globalisierung von unten, so wie Hirsch sie fordert, bedeutet, in Ansehung der linken Internationalisten, die sich auf Weltsozialforen und Ähnlichem zusammenfinden, tatsächlich einen Kampf gegen den Staat, wohl aber nur gegen den der Juden. Denn wenn die unterschiedlichen Fraktionen der No Globals etwas eint, dann ist es neben der obligatorischen Wut auf die Zirkulation der Kampf gegen Israel. Ganz entscheidend ist nach wie vor die Kritik des Staates, die sich der Möglichkeit bewusst ist, dass noch Schlimmeres jederzeit möglich sein kann. An der gebotenen Anstrengung des Begriffs, die darin besteht, über den Zusammenhang zwischen Normalität und Ausnahmezustand deren Differenz nicht zu vergessen, scheitern dann auch regelmäßig jene Linke, die den Staat in ihre jeweiligen Abrechnungen mit einbeziehen. Eine Kritik des Staates muss sich vergegenwärtigen, welchen sie vor Augen hat und was an seine Stelle träte. Staatskritik, die zu mehr taugen soll als zur Handlungsanleitung für autonome Hampelmänner oder zur gruppensoziologischen Einlage im langweiligen Universitätsbetrieb, hat von Individuen auszugehen und nicht vertrauensvoll von Klassen oder Massen zu sprechen. Erst dann lässt sich sinnvoll über das negative Potenzial der Staatsbegeisterung nachdenken, welches den Formwandel des Autoritarismus überdauert hat und nun nicht mehr im preußischen Untertan, man denke an die Figur Diederich Hässling, sondern im postnarzisstischen Aktivbürger schwelt. Diese Transformation des Autoritarismus lässt sich übrigens wunderbar an der Figur eines gewissen Bernd Stromberg studieren. Das Subjekt dieser Tage, das als Arbeitskraft eigenverantwortlich, flexibel und spontan sein soll und vor diesem geglaubten Anspruch regelmäßig scheitert und sich immer mehr schämt, ist das Resultat der historischen Formveränderung in der Zusammensetzung des Kapitals, das für die Arbeitskräfte, die noch benötigt werden, das Motto ausgibt, dass autoritärer Gehorsam weniger produktiv ist. Der Arbeitsplatzschnorrer, der sich als Unternehmer seiner selbst fühlt und der auf dem offenen Arbeitsmarkt sozialstaatlich geregelte Sicherheiten einbüßen muss und dabei erfährt, dass kein heldisch und hochschwellig erlebter Führer Garantien beschwört, verliert zwar den Glauben an die versorgende Funktion des Staates, entrückt diesem dadurch aber nicht. Im Gegenteil, sie werden selbst aktiv, reden und tun, wenn sie politisch und dabei meist bösartig werden, so, als wären sie selbst kleine Staaten. Und natürlich wären sie konsequenter, härter und ehrlicher als die korrupten und zugleich verweichlichten Politiker, die ihnen medial vorgesetzt werden.
Nach diesem wunderbaren Einleitungsstatement bleiben mir eigentlich nur noch da und dort eine Bemerkung aphoristischer Natur zu machen, also eigentlich eher Fußnoten zu diesem Einleitungsstatement. Fußnoten, die vielleicht damit beginnen können, du hast ja den Namen Joachim Hirsch erwähnt, ne? Dass es ja in der linken Theoriebildung einen merkwürdig ahistorischen, grundsätzlich eingefleischten ahistorischen Zug gibt. Man glaubt, man könne über das Kapital von Karl Marx sprechen, das ja bekanntermaßen erst durch die Französische Revolution erst möglich und denkbar geworden ist in seiner Kapitalkritik, ohne von der Wannsee-Konferenz zu sprechen. Man tut so, als sei der Satz von Max Horkheimer, dass die Ordnung, die 1789 ihre Karriere antrat, nicht von Anbeginn an den Faschismus in sich getragen hätte. Man spricht also von den großen Menschenrechtsidealen der Französischen Revolution, ne? Und von der Wannsee-Konferenz ist bestenfalls als eine Fußnote der Geschichtswissenschaft die Rede, nicht aber als ein Geschichtszeichen, das von genauso großer Bedeutung ist wie der Sturm auf die Bastille selber. Man tut so, als seien die marxischen Kategorien der Ökonomie, aber auch der Politikkritik nicht von Anfang an nur als historische und damit eben auch als geschichtsphilosophische allein sinnvoll. Wer also aus der im engeren Sinne ökonomiekritischen Betrachtung aus dem Klassenkampf die deutsche Arbeitsfront ausschließt, ist von Anfang an so der Lüge und der deutschen Ideologie überführt. Und das, was also auf die Ökonomiekritik zutrifft und damit eben auf den großen Teil der klassischen und aber auch der Neomarxisten, Das trifft eben auch leider auf die marxistische Staatsauffassung ebenfalls zu. Man kann unmöglich vom bürgerlichen Staat einen Begriff bekommen, gar einen kritischen, wenn man nicht zugleich das, was im Nazifaschismus als Souveränität praktiziert wird, im Blick hat. Die Ausblendung ist gerade bei dem genannten Joachim Hirsch von Anfang an in seinem Schaffen angelegt gewesen. Er als großer Anhänger von Antonio Gramsci hat ja seinen mittlerweile inflationär nachgeplauderten Begriff vom Fordismus aus Antonio Gramscis Schrift Amerikanismus und Fordismus von 1922 geschöpft. Und in dieser Schrift von Gramsci liest man kein einziges Wort darüber, dass Henry Ford sozusagen ein Deutscher mit amerikanischem Staatspass gewesen ist, der von Anfang an den Antisemitismus aufs Entschiedenste gefördert hat, dessen Bild bis 1930 bei Hitler auf dem Schreibtisch gestanden ist. Hitler war immer Henry Ford tief verbunden gewesen. Wer hat das Braune Haus in München finanziert? Henry Ford. Wer hat dafür gesorgt, dass jeder, der einen Tin Lizzie kaufte, Forti, das erste Fließbandautomobilmodell, dazu die Protokolle der Weisen von Zion als Buch gratis dazu bekommen hat? Wer hat immer den Dearborn Independent herausgegeben, eine Monatszeitschrift der Firma Ford, in der Henry Ford jeden Monat die Protokolle mit eigenem kommentiert hat, wo dann vom jüdischen geilen Negerjazz die Rede ist, wo also die Einheit von politökonomischer und sexueller antijüdischer Projektion so offenkundig ist, wie vielleicht in Deutschland höchstens in den Judenabbildungen des Stürmer. Bei Joachim Hirsch findet man in Sachen Fordismus niemals auch nur den geringsten Bezug auf dieses antisemitische Programm, das mit dem Fordismus als gesellschaftssanitärem Projekt von Anfang an verbunden ist. Die Ausgrenzung dieses Themas ist bei Hirsch im Sinne einer Geschichtsverdrängung von Anfang an angelegt. Und dass das nun überflüssig ist, weil es nämlich schon im zeithistorischen Prozess selber gesehen wurde, diese Verbindung einer modernen Massenproduktion, die auf dem Bündnis von Kapital und Arbeit in der Fabrik basiert, dass dieses Bündnis dieser modernen Massenproduktion mit dem Antisemitismus gewissermaßen in der Logik der Sache selber liegt, hat etwa der deutsche Kommunist Jakob Walcher, ein späterer Genosse von Brandler und Thalheimer, der Opposition in der KPD, schon 1922 gesehen in seiner Schrift Ford oder Marx, wo er dem Antisemitismus von Henry Ford ein längeres Kapitel widmet. Also Hirsch lügt auch historisch, weil bereits im historischen Prozess bei kritischen Kommunisten der frühen 20er Jahre das Bewusstsein dieser Präsenz des Judenhasses im Bündnis von Kapital und Arbeit gegen die Börse, von dem Henry Ford immer ausdrücklich gesprochen hat, angesetzt ist. Dieses Abgrenzen der Geschichte aus dem Begriff des Kapitals selber, man tut so, als sei die Kritik des Kapitals nicht von Anfang an mit der Drohung der Barbarei belastet und grenzt dann eben aus der Geschichtsphilosophie des Marxismus systematisch die Wannsee-Konferenz aus, wo man vielleicht höchstens sagen kann, gut, es mögen Leute sein, die sich dieser äußersten Negativität nicht begrifflich konfrontieren mögen. Das könnte man ja noch unter Umständen verstehen. Aber es wird so getan, als seien diese 12 Jahre gerade für den Marxisten nur ein Betriebsunfall in der Geschichte. Was nun die Ökonomiekritik im engeren Sinne betrifft, das trifft eben genauso die marxistische Staatsauffassung selber, wo ja bis heute dieses Spiel gespielt wird, dass Marx am Schluss seines Aufsatzes zur Judenfrage sagt, die wirkliche menschliche Emanzipation sei erst dann erreicht, wenn der wirkliche Mensch den abstrakten Staatsbürger in sich zurücknimmt. Das heißt, wenn das, was als Staatsauftrag oder zumindest in den Menschenrechten als hehres Ideal des Souveräns proklamiert worden ist, auch wirklich im Alltagsleben unmittelbare Relevanz und Evidenz finden würde. Es wird von vornherein gesagt, im Bild des Citoyens, des Bürgers, ist die menschliche Emanzipation dargestellt, wenn auch nur abstrakt dargestellt, in der Erklärung der Menschenrechte. Es bleibt nur, diese Erklärung der Menschenrechte konkret anzueignen. Da machen die Marxisten in ihrer überwältigenden Mehrheit einen doppelten Fehler. Sie beziehen sich auf diesen Text von Karl Marx, Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, und sagen dann immer, das sei die marxische Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Und daraus begründe sich dieses klappernde Schemas von Bourgeois und Citoyen. Ein Blick auf den Text von Marx zeigt, er kritisiert die Hegelsche Rechtsphilosophie in den Paragraphen 216 bis 313. Nämlich genau in den Paragraphen, in denen Hegel die Souveränität nach innen und das Staatsrecht nach innen behandelt. Also das Verhältnis von Bourgeois und Citoyen. Wo Marx nun allerdings dem Hegel zu Recht nachweist, dass ihm die Versöhnung des bürgerlichen Egoismus der Wirtschaft mit dem Altruismus des Staates nicht wirklich gelingen kann, dass die Vermittlung, die Versöhnung erpresst ist, dass es bestenfalls eine Art Transsubstantiation sein kann, also eine Wesensverwandlung ähnlich magischen Typus, wie es in der katholischen Kirche stattfindet, wenn billiger Bauernfusel aus Tirol in das Blut Christi verwandelt wird. Und das soll sie dann gewesen sein, die marxische Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Nun ist es allerdings so, so eine These, dass Marx in seiner Kritik das Niveau der Hegelschen Negativität systematisch unterschreitet. Denn was kommt nach dem Paragraphen 311? Was schreibt Hegel weiter in der Rechtsphilosophie? Danach behandelt er das Verhältnis der Souveränität nach außen, das kriegerische Verhältnis, das Verhältnis des Weltmarkts, der Weltpolitik, wo die Staaten, als seien sie Individuen, gegeneinander in der Konkurrenz, die zum Kriege treibt, aufeinander verwiesen sind. Und in diesem Kapitel, 10 Paragraphen nach dem von Marx abgehandelten Staatsrecht nach innen, da benennt nun Hegel allerdings eine Vermittlungsform von Bourgeois und Citoyen, wenn auch eine äußerst negative. Er nennt sie den Soldaten, der seinen empirischen, sinnlichen, egoistischen Körper unmittelbar als Material des Staatszwecks hingibt, der seinen Körper, den Staat, unmittelbar in voller Tötungsbereitschaft überschreibt, der bereit ist zum Opfer und zum Töten anderer. Der Soldat ist die negative Vermittlungsform von Citoyen und Bourgeois, die Hegel im Gegensatz zum äußerst idealistischen Marx hier als Vermittlung angibt. Und es folgt daraus, dass das, was sich marxistische Staatsauffassung sich nennt und was zu den dargelegten merkwürdigen bewegungslinken Projektionen führt, von Anfang an unter dem Niveau Hegels liegt. Ich möchte nun zeigen, dass man das, was Staat ganz im Allgemeinen ist, was deutscher Staat im Besonderen ist, nur von dieser in jeder Staatlichkeit angelegten negativen Vermittlung durch das Opfer seiner selbst, aber das erst am Ende, erst kommt das Opfern der anderen, angelegt ist und dass das den Begriff des bürgerlichen Staates prägt, wobei das Wort bürgerlicher Staat ein weißer Schwan ist und eine Tautologie ist. Ich bitte das zu verzeihen, sondern es geht hier um Staatlichkeit als solche, wie sie zum Kapital organisch dazugehört, nicht als ein Überbau, nicht als ein abgeleitetes, schon gar nicht als die Darstellung eines potenziellen Zentrums freier Willensentscheidungen. Man lese nur die Geschichte des Begriffs der Volkssouveränität nach, wo der Staat als Inkarnation des Willens gegen den Sachzwang des Ökonomischen gesetzt wird. Daraus speisen sich ja die gesamten Linksreformismen, dass der Staat als Hebel unseres kollektiven gemeinschaftlichen Willens gegen den Sachzwang der Wirtschaft gesetzt werden könnte, sondern dass Staat und Kapital gleich ursprüngliche und sich gegenseitig konstituierende Momente sind eines und identischen Ausbeutungs- und Herrschaftszusammenhangs. Der politische Souverän ist für das, was wir Kapital im engeren Sinne nennen, man könnte fast sagen, selber noch einmal die Basis. Er ist konstitutiv für das Kapital, so wie das Kapital konstitutiv ist für die Souveränität. Und um das jetzt mehr glaubhaft zu machen, möchte ich kurz illustrieren, wie sich das meines Erachtens im Kapitalband 1 von Marx von Anfang an darstellt, als eben diese Gleichursprünglichkeit ökonomisch kapitalistischer versus politisch souveräner Bestimmungen. Nämlich dann, wenn dieses Buch mit dem Satz beginnt, der Reichtum der Gesellschaften, in denen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ungeheure Warenansammlung und die einzelne Ware als ihre Elementarform. Dann sagt der auf Theorie statt auf Kritik getrimmte Marxist, okay, wir fangen endlich Analyse, wir können sortieren, rubrifizieren, differenzieren, wir können einordnen und ableiten, wir beginnen mit der Analyse der Ware und daraus spinnen wir dann fort, bis wir am Schluss nachher in unseren Rekonstruktionsbemühungen uns selber quasi schon intellektuell stranguliert haben. Man kann nur froh sein, dass Marx das Buch Kapital nicht vollendet hat. Insofern ist die Rekonstruktionsbewegung von Anfang an ein ziemlich sinnloses Unterfangen, dass aber diese Unvollendetheit darauf hinweist, dass das Ende des Kapitals als Buch nur im Ende des Kapitals als einem gesellschaftlichen Verhältnis liegen kann, dass es also in Sachen der Kritik von Marx kein innertheoretisch positivistisches, rekonstruierbares Wahrheitskriterium geben kann, sondern die Wahrheit der marxischen Kritik liegt außer ihr selbst in der Abschaffung eben des Verhältnisses, das sie kritisch beschreibt. Genau in dem Sinne, wie einer der wenigen zitierfähigen Sätze von Guy Debord das gesagt hat, die Wahrheit des Kapitals ist die Abschaffung des Kapitals. Kein theoretischer Satz mehr, sondern eine praktisch-gesellschaftliche Tatsache. Der Anfang selber ist schon ein Ausdruck der gesellschaftlichen Entzweiung. Denn was kann das und muss das denn für ein Reichtum sein, der nicht bei sich selber bleiben kann, als genussfähiger, aneignbarer, konsumfähiger durch Individuen, sondern der erscheinen muss. Und der dann auch erscheinen muss in der Form seines geraden Gegenteils, nämlich in der Form der Ware. Reichtum meint ja nichts anderes als Überschuss, als Luxus, als freie Aneignung nach Bedürfnis. Die Ware ist das genaue Gegenteil. Die Ware ist Ausschluss eines jeden Bedürfnisses, das nicht als zahlungsfähiges Bedürfnis gesetzt ist. Und indem jeder Ausschluss eines Bedürfnisses, das sich nicht als zahlungsfähiges Bedürfnis beweisen kann, gesetzt ist, ist die Ware, indem sie ein ökonomischer Gegenstand ist, ist und kann sie nur dieser ökonomische Gegenstand sein, indem sie zugleich ein politisch-juristischer Gegenstand ist, weil es ja jemanden geben muss, der die Aneignung der Ware jenseits von Kaufakten durch sein Gewaltmonopol impliziert und garantiert. Also im Anfang, den Marx macht im Kapital, ist, und das ist sein Fortschritt über die falsche Hegel-Kritik von 1842 hinaus, im Anfang, den Marx macht, ist die Gleichursprünglichkeit des Kapitals als einem im engeren Sinne ökonomischen Verhältnisses und der Souveränität als der politischen Gewalt, die diese ökonomische Form nur garantieren kann, gesetzt. Und daraus leiten sich meines Erachtens die Einheit von Kapitalkritik und Kritik der Souveränität im engeren Sinne ab. Denn damit ist zugleich ein drittes benannt, und das nämlich in diesem Erscheinungsbegriff, den Marx strikt hegelianisch formuliert, etwas erscheint und es ist nur, indem es als das gerade Gegenteil seiner selbst auftritt, dann muss ja in dem, was erscheint, eben im Reichtum, selber eine Negativität präsent sein, nämlich eine Negativität dessen, dass dieser Reichtum seiner sozialen Qualität nach in Verhältnissen der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen und der Herrschaft des Menschen über den Menschen produziert wird. Das heißt also, in einem Verhältnis der Selbstnegation der Gattung. Wie könnte eine Gattung, die sich selbst negiert, sich auch nur einen Tag reproduzieren? An dieser Stelle tritt das ein, was Marx den Wert nennt, jenseits einer rein ökonomistischen Definition. Wert im strikten Sinne als Vermittlung einer in sich vollendeten Negativität der menschlichen Gattung, wo jeder durch jeden vom Reichtum ausgeschlossen wird. Der Wert ist also selber nicht einfach nur eine harmlos ökonomische, er ist von Anfang an eine politökonomische Kategorie. Das jetzt erstmal gewissermaßen als eine Abgrenzung gegen das, was gemeinhin als marxistische Staatstheorie auftritt, wobei schon das Wort Theorie darauf vermuten lässt, dass hier auf ideologische Abwege geführt wird, denn theoriefähig kann ja nur das sein, was irgendwie vernünftig ist und dann also im vernunftfähigen Bewusstsein der Menschen gewissermaßen ausgedrückt wird. Was soll an der Selbstnegation der Gattung durch sich irgendwie intelligibel und vernünftig nachvollziehbar sein, was dazu zwingt, dass diese Negation als ihr Gegenteil, als die Position der Ware, als Ausschluss vom Reichtum auftritt. Und damit sind nun verschiedene weitere Schritte der marxistischen Staatskritik gesetzt. Ich denke also, man müsste sich von dem Wort marxistische Staatstheorie in einem anderen, denn als diffamierenden Sinne verabschieden. Aus dem gleichen Grund wie Hegel, der in seinen jungen Jahren ein großer Staatsfeind gewesen ist, in seinem ältesten Systemprogramm des deutschen Idealismus schreibt, der Staat kann die freien Individuen nur als Räder in seiner Maschinerie behandeln, anders kann der Staat die Individuen gar nicht begreifen und darum muss der Staat aufhören. Der Staat soll nicht aufgehoben werden, er soll nicht seinem Begriff nach realisiert werden, er soll endlich einfach aufhören. Das hat Hegel in diesem ältesten Systemprogramm von, ich glaube, 1995 ausgedrückt. Und das ist die Linie, denke ich, in der die Kritik zu arbeiten hat. Und da muss ich durchaus auch staatskritische Bestimmungen anderer Hegel-Kritiker, wie vor allem diejenige des Michail Bakunin, aufnehmen, der einmal sehr richtig bemerkt hat, was ihr den Staat nennt und die allgemeinen Interessen, das ist doch in Wahrheit eine große Schlechterei und ein einziger Friedhof. Das ist der materialistische Begriff des Staates und nicht das, was sich Joachim Hirsch darunter alles so einbilden mag. Und jetzt habe ich ja unterschieden zwischen dem Begriff des Staates und dem Begriff der Souveränität. Das ist ja einerseits vermittelt, aber andererseits keineswegs das Gleiche. Ich würde sagen, die Kritik der politischen Ökonomie kritisiert das Kapital als Akkumulation des Wertes um seiner selbst willen, so wie es auch die Souveränität als Herrschaft letztendlich um ihrer selbst willen kritisiert. Die Souveränität, die einerseits mit dem System der Staatsapparate natürlich irgendwie zusammenhängt. Der Staat kann nicht sein ohne Souveränität. Die Souveränität ist die Bedingung der Möglichkeit der Existenz von Staatsapparaten, so wie der Wert die Bedingung der Möglichkeit ist, dafür, dass überhaupt einzelne ökonomische Gebilde wie Profit, Preis, Fabriken, Zins als empirische existieren können. Er selber ist als Wert in diesen Dingen, aber er ist in keinem einzigen mit diesen Dingen identisch oder in ihnen aufgegangen. das politische Pendant dazu, nämlich Souveränität. Und die Souveränität ist irgendwie enthalten in allen Staatsapparaten. Und sie könnten als Staatsapparate nicht sein, ohne die vielgerühmte letzte Instanz, das, was am Ende jeder Berufungsmöglichkeit als das definitive Urteil gefällt wird. Wie ist also das Verhältnis von Staatsapparat, Souveränität als der Bedingung der Möglichkeit von Staatsapparaten, also der reinen Herrschaft von Menschen über Menschen? Und drittens, wie ist das Verhältnis gefasst zu der Frage der Rechtsform? Jetzt hat man sich ja vom Begriff des Subjektes in der Linken, da wird Subjektivität als etwas Positives, Gutes behandelt. Und man vergisst ganz, dass der alte Fritz, wenn er in seinem Garten von Sanssouci spazieren ging und sah seinen Gärtner, hat er den Gärtner angebrüllt, wenn er dich spurte, Sie Subjekt, Sie! Und das ist der Begriff von Subjekt, der tatsächlich die Sache schon eher trifft. Das Subjektivierte ist das Untergeordnete, aber nicht einfach nur im Sinne eines äußerlichen Kommandos, das ihm zugefügt wird, sondern in der willentlichen Selbstzuschreibung seiner ökonomischen Funktion. Wenn es stimmt, was Marx sagt, dass der moderne Mensch nichts anderes ist als der subjektivierte Tauschwert, wie es einmal in den Grundrissen ausgedrückt wird, dann ist doch klar, dass die Subjektform nichts ist, was zu Emanzipation, Selbstverwirklichung, Friede, Freude, Eierkuchen, Bäume umarmen und Kartenlegen führen kann, also zu allerhand schönen Dingen, sondern dass die Form des Subjekts die notwendige Form ist, die das Individuum in der kapitalen Vergesellschaftung, die vom Gewaltmonopol garantiert wird, annehmen muss. Das ist also das Verhältnis von Subjekt als Rechtsform einerseits und Individuum andererseits in etwa so zu denken ist, wie das Verhältnis von Gebrauchswert und Tauschwert, wo Marx ausdrücklich sagt, der Gebrauchswert ist nur der stoffliche Träger des Tauschwerts. Als Individuen, als Körper sind wir nur die Basis, der stoffliche Grund, das Fleisch, in dem sich diese Sozialfunktion des Subjekts verkörpert. Es ist, sagt Marx, eine Fictio Juris, eine juristische Fiktion, die aber jedem vom Souverän als real gelten und gewaltbewehrt untergeschoben wird. Und diese Funktion des Subjekts als einer Basiskategorie des Politischen wird vielleicht an zwei Erwägungen etwas deutlicher, nämlich an der Frage, erstens, wie wird denn eigentlich das Individuum zum Subjekt? Wie ist man als individueller Körper qualifiziert zum Kreis der freien und gleichen Subjekte, die dann in der freien, gleichen, allgemeinen Wahl angeblich für den Staatswillen bestimmen können, zugelassen? Also wie kommt der Mensch zum Subjekt? Und anders wiederum, unter welcher Bedingung und wie lange wird dem individuellen Körper überhaupt diese Subjektform zugesprochen? Das eine, wie kommt das Individuum überhaupt zum Subjekt? Wie kann sich ein Individuum als tauglich erweisen, den Anforderungen der Subjektform überhaupt gerecht zu werden? Das ist die Geschichte, wie die Kinder erst einmal ein Taschengeld bekommen dürfen, wie sie langsam durch verschiedene Stadien der Rechtsfähigkeit ihre Mündigkeit beweisen, wo klar ist, die Mündigkeit dreht sich einzig und allein um den Begriff der Geschäftsfähigkeit. Und diese Geschäftsfähigkeit, die gemeinhin im 18. Lebensjahr erreicht ist, bedeutet, dass dieser Körper in den Kreis der Subjekte eintritt und dass das einerseits nun erscheint als die Freiheit schlechthin, das Wahlrecht, das aber, weil auch in der Politik Äquivalententausch herrscht und es keine Grundrechte gibt ohne Grundpflichten, natürlich gleich zumindest noch solange der Feminismus nicht gesiegt hat, nur die männliche Bevölkerung mit dem Wahlrecht zugleich die Wehrpflicht erwirbt, dass also jede Berechtigung unmittelbar zugleich eine Verpflichtung ist. Wahlrecht und Wehrpflicht als ein unmittelbar zusammenhängendes, als eine Äquivalenz, als zwei Pole einer Sache, in deren Zentrum eben der Souverän steht, der gewissermaßen die Waage tariert. Genauso ist es dann mit den Regularien der Entmündigung konfrontiert. Also wann ist der Körper als stofflicher Träger der Subjektfunktion so mürbe und so schwach geworden, dass er nicht mehr geschäftsfähig sein kann? Also unter welchen Bedingungen fällt der Körper wieder aus dem Subjektstatus heraus und wird zum versorgten und zum entmündigten Körper? Daraus, aus dieser Subjektform und den Bedingungen des Zugelassenwerdens und des Ausgeschlossenwerdenmüssens aus der Subjektform und der Äquivalenz von Rechten und Pflichten in der Französischen Revolution, die die Menschenrechte erklärt hat und damit diesen Überschwang des Citoyens-Bewusstseins angedreht hat, war am Anfang in den Beratungen der Nationalversammlung noch die Rede davon, man dürfe nicht nur Menschenrechte, sondern müsse auch Menschenpflichten beschließen, um diese Äquivalenz auch darzustellen. Der Abbé de Siège hat sogar einen Katalog von Menschenpflichten vorgelegt. Das war dann den Jakobinern irgendwie unheimlich, weil sie dachten, wenn sie jetzt von Pflichten reden, verlieren sie ihre Massenbasis. Deswegen hat man auf die Pflichten verzichtet, während dann allerdings in der Weimarer Verfassung von Grundrechten und Grundpflichten die Rede ist, wo also ausdrücklich gesagt wird, jede Berechtigung eines Individuums in der Form des Subjekts ist eine Verpflichtung des Individuums durch den Staat. Das sieht konkret so aus, dass der Staat den Körper des Subjekts, wenn es tauglich ist, förmlich beschlagnahmt. Es gibt teilweise noch solche merkwürdigen Regelungen in europäischen Rechten. Emil Durkheim berichtet das für das Belgien vor 1914, wo Selbstmord strafbar war. Ein Selbstmörder, dessen Versuch fehlschlug, konnte mit bis zu 8 Jahren Zuchthaus bestraft werden. Und warum? Weil er seinen Körper, der ein Staats- und Kircheneigentum war, gewissermaßen unerlaubt zweckentfremdet hat. Es war Entwendung fremden Eigentums durch Ermordung des eigenen Körpers. Das ist mittlerweile auch in Belgien nicht mehr so, aber es gibt jede Menge gesetzliche Bestimmungen, die genau dieses Eigentum des Staates am Körper festschreiben, explizit etwa, und nun kommen wir langsam auf das Grundgesetz und auf die entsprechenden Ausführungen, die es begleiten, etwa in all denjenigen Paragraphen des Strafgesetzbuches und des Wehrstrafgesetzes, die etwa die Selbstverstümmelung behandeln. Paragraph 109 Strafgesetzbuch, da heißt es Wehrpflichtentziehung durch Verstümmelung. Wer sich oder einen anderen mit dessen Einwilligung durch Verstümmelung oder auf andere Weise zur Erfüllung der Wehrpflicht untauglich macht oder machen lässt, wird mit Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis zu 5 Jahren bestraft. Der Versuch ist strafbar. Also der Versuch etwa, sich scheinbar unabsichtlich in den eigenen Fuß zu schießen und damit sich wehruntauglich zu machen, ist eine Beschädigung eines Staatseigentums und wird als solches gegen den nur formellen Inhaber dieses Körpers, der eigentliche Inhaber des Körpers ist der Souverän, wird entsprechend bestraft. Und diese Aneignung des Körpers durch den Staat hat natürlich eine Tradition in eben diesem Eigentumsbegriff. Heißt es etwa in einem Juristenkommentar zu dem Artikel 14 Grundgesetz, der mittlerweile wieder etwas populär wird, Eigentum verpflichtet. Das Eigentum am eigenen Körper verpflichtet ist, es dem Staat als mögliches Opfer zur Verfügung zu stellen. Da heißt es hier in einem Kommentar, keine von Artikel 14 Grundgesetz geschütztes Eigentum liegt vor, wenn der Vermögenswert rechtswidrig, gemeinschaftsschädlich gebraucht wird. Das kennt man schon, wie das Grundgesetz die Parole Gemeinnutz geht vor Eigennutz in die Sozialpflichtigkeit des Eigentums nach Grundgesetz gegossen hat. Eine jener vielen Passagen des Grundgesetzes, wo sich der Staat des Grundgesetzes als direkter glücklicher Erbe des Nazifaschismus auch erklärt. Heißt es weiter, der Eigentumsgebrauch ist nur in den Schranken rechtmäßigen Gebrauchs gewährleistet. Derjenige, der sein Eigentum in der Weise gebraucht, dass andere geschädigt werden oder geschädigt werden könnten, verhält sich mit seinem Eigentum gegenüber der Allgemeinheit aggressiv. Der hoheitlich eingreifende Staat tut etwas, was der gewissenhafte Eigentümer selbst tun müsste, sobald er erkennt, dass von seinem Eigentum Gefahren für die Öffentlichkeit ausgehen. Und weiter, der Staat schützt nicht das Eigentum irgendeines an irgendeiner Sache, sondern, so sagt der Kommentar, der Staat schützt das Eigentum als solches und schlechthin. Er schützt also den Eigentumsgedanken, das Privateigentum, den Ausschluss aller durch alle in der freien Konkurrenz mit den Mitteln des Rechts. Die Aneignung des Körpers des Einzelnen durch den politischen Souverän in der Rekrutierung der Soldaten, in deren Bereitschaft zum Selbstopfer und zum Töten anderer, setzt natürlich einen Souverän voraus, der unmittelbar mit der Selbsterhaltungspflicht des Einzelnen zusammengeht. Wie ist durch die faschistische Souveränität das Grundgesetz gewissermaßen vorproduziert worden und überhaupt möglich geworden, sowohl in einer allgemeinen Perspektive wie auch mit Blick auf viele, viele einzelne Artikel und Paragraphen. Marx sagt ja, wenn er über das Geld spricht, es sei eine vollkommen paradoxe Form. Es sei die unmittelbare Austauschbarkeit oder die unmittelbare Allgemeinheit. In der Analyse der Wertformen zeigt er, wie die Äquivalentform entsteht, wie die Äquivalentform sich mit einem bestimmten historischen Material, dem Gold, identifiziert und wie dieses Gold als Geldmaterial die unmittelbare Austauschbarkeit, die unmittelbare Allgemeinheit darstellt, also den Reichtum in Kapitalform schlechthin repräsentiert. Das ist nur ein Gedanke, der uns, die wir positivistisch, nominalistisch getrimmt sind, erst einmal fremd ist. Wie kann es sein, dass ein einzelnes, besonderes, unmittelbar ein allgemeingültiges ist und diese beiden einander ausschließenden Eigenschaften unmittelbar in einem identischen Gegenstand, hier das Geld, als Ding, später das Kapital als Bewegung unmittelbar darstellt. Und das ist tatsächlich ein schwieriger Gedanke, der zu gewissen theologischen Spekulationen verleitet. Und deswegen spricht ja Marx auch dann, wenn ihm sein eigener Gedanke ein bisschen heikel wird, schon wieder auch im ökonomiekritischen Teil seiner Ausführungen von der Transsubstantiation, von der Wesensverwandlung. Er spricht von Vermittlung fast so, als würde er von dem Heiligen Geist sprechen, der zwischen Vater und Sohn vermittelt, der an beiden Anteil hat, aber in keinem von beiden aufgeht, der also eine überschreitende, übergreifende Bewegung ist, der aber diese Bewegung in einer dinglichen Form darstellt. Wenn es nun stimmt, dass alle, wie Karl Schmidt bemerkte, dass alle politischen Begriffe säkularisierte theologische Begriffe sind, dann trifft das bestimmt genauso zu auf die ökonomischen Begriffe. Alle ökonomischen Begriffe, gerade die Marxischen und gerade in ihrer kritischen Potenz, sind säkularisierte theologische Begriffe und dem Begriff des unmittelbar Allgemeinen ist das unmittelbar abzumerken. Um das zu illustrieren, möchte ich vielleicht die verschiedenen Weisen des Denkens kurz illustrieren. Wir können ja einerseits wenn wir einen Allgemeinbegriff bilden wollen, können wir sagen, wir sammeln induktiv verschiedenes Einzelne zusammen, gucken nach Gemeinsamkeiten, fragen uns, wenn wir den Begriff des Menschen fassen wollen, ja, dann müssen wir erstmal alle Bartträger ausschließen, weil Bartträger ist nur einer da, der hat keine Allgemeinheit, das notieren wir so am Rande als quasi begrifflichen Abfall. Wir gucken also, wie können wir aus empirischen Beobachtungen langsam einen Begriff des Menschen gewinnen. Das ist die eine Methode, das ist die induktiv-nominalistische Methode. Oder wir können deduktiv sagen, der Mensch ist ein Geschöpf Gottes und umgreift alle seine Erscheinungsformen, auch die Bartträger, und dann deduzieren wir von oben nach unten. Aber wo ist der Punkt, wo sich Induktion und Deduktion gewissermaßen übersetzen? Diesen Punkt hat Marx mit dem Wertbegriff zu fassen versucht. Und diesen Punkt wird man, wenn man die Staatstheorie der Konterrevolution, also die Staatsphilosophie Karl Schmitts, liest, als Souveränität fassen können. Ich will das kurz illustrieren damit, wie vor Jahren einmal eine japanische Fotozeitschrift versucht hat, den Begriff der Schönheit zu illustrieren. Da hat man 50 schöne Männer und 50 schöne Frauen fotografiert, hat dann mit einem Computerprogramm einen 51. Mann und eine 51. Frau kreiert, die gewissermaßen die induktiven Schönheitsmerkmale in diesem 51. Bild dargestellt haben. Das ist durch eine nominalistische, induktive Methode. Marxens Wertformanalyse zeigt nun, wie dieser 51. nicht nur als eine nominalistische Extrapolation hinzugefügt wird, sondern als dieser 51. als Realabstraktion wirklich in den Kreis der 50 tritt und die 50 nur als Individuen sein können, indem sie sich um den 51. versammeln und sich auf ihn beziehen. Das ist der Marx'sche Wertbegriff, der Marx'sche Begriff der Realabstraktion. Das 51. der Begriff der Schönheit in diesem Beispiel tritt als Reale ein und wird zur Bedingung der Möglichkeit der Existenz nur jedes einzelnen konkret empirischen. Oder wie Horkheimer sagte, Hunger ist kein Grund zur Produktion. Das empirische Bedürfnis zählt überhaupt nichts, sondern es zählt nur die funktionale Bezogenheit der Individuen als Geldgebraucher auf den Wert als solcher, wie er im Geld statisch, im Kapital als Prozess dargestellt wird. Das politische Verhältnis ist genau das Äquivalenz dazu. Deswegen ist es kein Wunder, wenn etwa eine große Tradition der Staatsphilosophie, auch und gerade in Deutschland, vom Staat als von dem allgemeinen Menschen spricht. Das ist ein Ausdruck von Ludwig Feuerbach. Oder vom Staat als dem großen Ich spricht. Das ist ein Ausdruck von Adam Müller. Der Staat also, wie in dem Hobbeschen Bild des Leviathan, wo der Körper des Souveräns als ein Flickenteppich aus lauter einzelnen Individuen erscheint, das ist ja die historische Illustration zum Leviathan, wo der Souverän der allgemeine Mensch ist, die Inkarnation des Menschseins als Subjekt natürlich, schlechthin ist und nur der Bezug auf diesen Souverän das einzelne Individuum als physisch Existentes überhaupt erst möglich macht. Das ist die Parallele, und nicht nur die Parallele im Sinne einer Analogie, sondern die Homologie zwischen dem ökonomischen und dem politischen Verhältnis. So wie der Wert, der Inbegriff der Möglichkeit auch nur eines jeden Gebrauchswerts und jedes physisch individuellen Körpers ist, so ist der politische Souverän die Bedingung der Möglichkeit der Existenz eines jeden Individuums als Körper und nur der Bezug des Einzelnen durch die Form des Rechts hindurch auf den Souverän garantiert die physische Selbsterhaltung. Daher diese paradoxe Rede in der Staatsphilosophie vom Souverän als dem allgemeinen Menschen, was hier eine Aufhebung des Gegensatzes von Deduktion und Induktion ist. Und der Souverän ist nun als dieser allgemeine Mensch bezeichnet, obwohl ihn, bevor man Adolf Hitler sehen konnte, noch niemand gesehen hat und obwohl ihn im Augenblick kein Einzelner zu erblicken vermag, weil das Politische der Souveränität in der Nicht-Krisenzeit und in der Nicht-Zusammenbruchszeit nur erscheint, quasi verdinglicht in Gestalt der einzelnen Staatsapparate, erscheint im System der Gewaltenteilung, erscheint in der Rechtsförmigkeit aller Verhältnisse im Allgemeinen. Der Souverän ist also die Bedingung der Möglichkeit der Existenz von Staat schlechthin, obwohl er an diesen konkreten Staatsapparaten nicht unmittelbar sichtbar ist. Es wird später noch die Rede sein von den Notstandsgesetzen und von der Frage, wie und unter welchen Umständen erscheint er denn nun der Souverän. Die Deutschen zumindest haben mit dem Souverän erstmal überhaupt gar keine Schwierigkeiten, weil ihnen ist der Souverän bereits 12 Jahre lang erschienen. In der Gestalt Adolf Hitlers ist dieser allgemeine Deutsche, der Deutsche an und für sich, die Inkarnation des Deutschseins schlechthin in einem einzigen physischen Körper bereits möglich geworden. Und diese Darstellung des Souveräns als der allgemeine Mensch in einer empirischen Person hat natürlich das Staatsverständnis der Deutschen für alle Zeiten imprägniert und hat das Grundgesetz, wenn man so will, unmittelbar vorbereitet. Also die Frage, die oft diskutiert wird, etwa von Gerhard Scheidt, ist das nun ein Leviathan oder ist es schon ein Behemoth, die ist zu stark an dieser Bildlichkeit von Thomas Hobbes und der Tradition orientiert. Es müsste sich eher an der Frage orientieren, kann der allgemeine Mensch, den wir mit dem Wort souverän belegen, kann er überhaupt erscheinen und unter welchen sozialhistorisch-ökonomischen Bedingungen wird er tatsächlich erscheinen müssen? Dann ist gewissermaßen das System der Staatsapparate, das System der Gewaltenteilung des Rechts quasi in der Person des Souveräns absorbiert und in ihm aufgelöst. Dann wird in einem Bild von Carl Schmitt der Führer, der oberste Soldat. Der Führer hebt den Gegensatz von Bourgeois und Citadin in sich auf, indem er der oberste Soldat ist, bereit zum Selbstopfer, was sein Selbstmord demonstriert hat, bereit aber vor allen Dingen dazu, diesen Selbstmord so lange wie möglich hinauszuziehen und vorher möglichst vielen der zu fremdrassig erklärten den Garaus zu bereiten. Und da zeigt sich nun, dass das Recht nochmal einen anderen Aspekt hat. Es ist nicht einfach nur in der Rechtsform ein Ausdrucksverhältnis, etwa, dass der Arbeiter ein Rechtssubjekt ist, weil er das Privateigentum an sich selbst hat, über sich verfügt und das in der Rechtsform zum Ausdruck gebracht wird, sondern das Recht ist zugleich ein souveränes Produktionsverhältnis. Es wird etwas hergestellt. Am deutlichsten sieht man das natürlich am Recht der Nürnberger Gesetze. Die Nürnberger Gesetze sind aufgetreten mit dem Anspruch, das zu definieren, was in Deutschland als jüdisch und als Gegen- und Antirasse zu gelten hat. Das war das erklärte Ziel der ganzen Angelegenheit. Dass man die Historiker streiten darüber, ob denn der Faschismus überhaupt nicht deswegen schon da einen Fehler gemacht habe, weil er sich letztendlich doch nur wieder auf die alten standesamtlichen Register zurückgezogen habe bei der Bestimmung dessen, was Jude ist, und nicht wirklich ein rassistisches Kriterium gebracht habe. Das ist der Streit der Historiker. Aber es wird vergessen, dass ja nicht nur es eine Feindschaftserklärung war durch Definition einer Gegen- und Antirasse, sondern dass die Erklärung dieser Feindschaft zugleich ein Produktionsverhältnis dessen ist, was als deutsch zu gelten hat. Die Ausgrenzung, die Verfolgung, die Denunziation, die Abstempelung ist zugleich die Transformation einer deutschen Bevölkerung in ein deutsches Volk. Und abermals geben hier die Wehrstrafrechtsbücher und das Militärstrafrecht der Nazizeit einen gewissen Eindruck davon. Das heißt, in einem Nazi-Handbuch der Militärjustiz, wer ist überhaupt wehrwürdig? Dann wird gesagt, wehrwürdig ist nur der, der geeignet ist zu Arbeit und Opfer. Zu Arbeit und Opfer. Erst das Individuum, das diese Qualitäten sich aneignen kann, wird von einem Individuum, das in Deutschland lebt, zu einem Element des deutschen Volkes. Es wird also deutsches Volk produziert. Der Faschismus hat das deutsche Volk produziert, das die naturwüchsige Basis des Grundgesetzes ist. Insofern ist das Grundgesetz nicht nur der Rechtsnachfolger, sondern auch der Gesellschaftsnachfolger der ganzen Angelegenheit. Man könnte nun zeigen, wovor sich die linken Staatsphilosophen und Staatstheoretiker und marxistische Staatstheoretiker auch dagegen verwahren. Man müsste endlich mal den faschistischen Staatsphilosophen Carl Schmitt so als einen objektiven Ideologen deutscher Staatlichkeit lesen und kritisieren, wie es Marx mit Smith, Ricardo und den anderen Klassikern der englischen und französischen Nationalökonomie getan hat. Man behandelt Schmitt immer so, und das ist auch sehr bequem natürlich, ne, als den faschistischen Parteimann. Das war er natürlich fraglos. Aber man behandelt ihn nicht als jemand, der die Objektivität einer bestimmten Form der Staatlichkeit, so gut es ihm eben als Denker möglich war, zu erfassen. Deswegen ist ja auch sein Satz, souverän ist, wer über den Ausnahmezustand zu entscheiden hat, der Satz, der gemeinhin nach Grundgesetz überhaupt einmal gar nicht mehr denkfähig ist, weil die Regel und das Gesetz alles in sich subsumiert haben soll, sodass eigentlich für die Willkür, für die blanke Dezision kein Platz mehr sein soll im Grundgesetz. Das Grundgesetz tritt auf als ein Gesetzesstaat, wo jedes nur denkbare und mögliche gesellschaftliche Verhältnis in der Rechtsform und damit in der Gewaltenteilung gesetzt und sublimiert ist. Das ist natürlich die Selbstlüge des Bourgeois und des Citoyen über den Charakter dessen, was hier Gesetz ist. Ich möchte hier ein Zitat von Adorno in Erinnerung bringen aus der Dialektik der Aufklärung, wo er sich fragt, was ist eigentlich der Zusammenhang von Liberalismus und Faschismus? Wie kann man, was Adorno ja in dem Minima Moralia einmal sagt, Hitler hat wie kein anderer Bürger das Unwahre am Liberalismus begriffen. Also Hitler ist nicht das andere des Liberalismus. Er ist irgendwie der souveräne Doppelgänger der liberalen Herrschaft selber. Hitler wörtlich hat wie kein anderer die Lüge des Liberalismus begriffen. Den Satz muss man sich erstmal zu Gemüte führen und dann den weiteren Satz. Die faschistische Horde ist kein Rückfall in die alte Barbarei, sondern der Triumph der repressiven Egalität, die Entfaltung der Gleichheit des Rechts zum Unrecht durch die Gleichen. Die Entfaltung der Gleichheit des Rechts zum Unrecht durch die Gleichen. Die Gleichheit des Rechts setzt schon eine Homogenität, und Schmitt würde sagen Artgleichheit, der unter der Rechtsform Befassten, die diese Individuen als das einheitliche und identische Material des Staates organisiert und setzt, so wie in der Fabrik versucht wird, den Naturstoff, den man verarbeitet, so zu homogenisieren, dass der Produktionsprozess als Fließprozess ablaufen kann, so homogenisiert der Staat in der Gleichheit des Rechts die Einzelnen. Und diese Vergleichung kann nur sein eine repressive Vergleichung, weil ihr das Individuum als Körper in der Identitätszumutung, die ihm das Recht stellt, ja keineswegs einfach bruchlos aufgeht. Da wird durch die Rechtsform gewissermaßen im Körper eine Art Ressentiment angeheizt, angefeuert. Erich Fromm spricht dann von der konformistischen Rebellionsenergie, die den Umschlag der Rechtsform aus ihrer eigenen Logik in das Unrecht durch die Gleichen führt. Und das wiederum kommentiert Adorno weiterhin so: Es geht um die Reorganisation der bürgerlichen Gesellschaft als 100%ige Rasse. Also in der scheinbar friedlich-schiedlichen Rechtsform der Zivilgesellschaft ist die Rassifizierung der unter ihr Befassten gewissermaßen in der repressiven Egalisierung immer schon angelegt. Deswegen sagt Adorno, wenn er den Begriff der Rasse definieren will: Rasse heute ist die Selbstbehauptung des bürgerlichen Individuums integriert im barbarischen Kollektiv. Wer diesen Umschlag der Gleichheit des Rechts ins Unrecht durch die Gleichen gewissermaßen aus dem Begriff der Rechtsform von Anfang an ausgrenzen will, muss natürlich auch den Satz von Schmitt, souverän ist der, der den Ausnahmezustand entscheidet, als einen rechtsstaatsfeindlichen Satz begreifen. Aber er muss gleichwohl in seiner Organisation des Staatsapparates dafür sorgen, dass der Souverän immer den Fuß in der Tür der Staatsapparate hat. Das ist ja klassisch mit den Notstandsgesetzen 68 auch juristisch formuliert werden. Das ist aber auch bereits im Grundgesetz von Mai 49, dessen 60. Jahrestag, mit dem wir es feiern dürfen, auch ausdrücklich gesetzt. Und es gibt zum Glück, möchte ich mal sagen, eine Quelle, an der sich das Grundgesetz in dieser Form interpretieren lässt. Der Artikel ist erschienen in der führenden Rechtszeitschrift Der Deutsche Eisenbahner, Fachzeitschrift für Unterricht und Ausbildung, Ausgabe A, Betrieb, Verkehr, Bahnunterhaltung, Verwaltung, zugelassen von der Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbahn, im Jahrgang 48-49 von einem Präsidenten Dr. Haustein aus Bielefeld, hinter dem sich aber kein anderer als Karl Schmitt selber verbirgt, der eben das Schreibverbot, das er hatte, permanent die Beratung des Parlamentarischen Rates und das Grundgesetz selber kommentiert hat. Was schreibt nun der Kronjurist des Führers, was kann er nun am Grundgesetz loben und anerkennen? Er sagt kurz und gut: Hätten wir ein solches Grundgesetz bereits 1933 gehabt, dann wäre der Faschismus gar nicht nötig gewesen. Dieses Grundgesetz ist so durch und durch von der Präsenz des Souveräns durchtränkt, dass er nicht mehr wie noch vor 1933 aus der von Karl Schmitt beschriebenen Konkurrenz der drei Hüter der Verfassung gewissermaßen putschistisch hervortreten musste, sondern er kann gewissermaßen schleichend hervortreten: Die Legalität ist unmittelbar mit der Legitimität in eines Gesetz. Und es gibt hier dieses wunderbare, sagt Karl Schmitt, dieses wunderbare juristische Element des Artikels 81 Grundgesetz, den sogenannten Gesetzgebungsnotstand, wo der Staat sich ganz von selber in den Souverän transformieren kann und diese Präsenz des Souveräns in allen seinen einzelnen Gliederungen bereits sichtbar macht. Was passiert, wenn sich im Bundestag sogenannte negative Mehrheiten sammeln, die zwar selber nicht im Sinne eines konstruktiven Misstrauensvotums einen Kanzler ablösen können, Wenn also diese Sache ausfällt, was passiert dann? Dann gibt es den Gesetzgebungsnotstand und in diesem Gesetzgebungsnotstand, da regiert die Regierung einfach so, wie sie es für richtig hält. Das, sag ich mit, das ist eine Lösung des Weimar-Problems. Da hatten wir ja drei Gesetzgeber. Wir hatten drei Hüter der Verfassung. Wir hatten nach Artikel 48 den Reichspräsidenten, wir hatten das Parlament und wir hatten noch den Leipziger späteren Volksgerichtshof. Und die haben sich Konkurrenz gemacht und jeder wollte die letztverbindliche Instanz sein. Und in der Konkurrenz daraus haben sie dann mit Hilfe Karl Schmitz, mit sehr tätiger Hilfe Karl Schmitz, den Führer dann produziert. Das ist in Bonn überhaupt gar nicht mehr nötig, ne? Weil nach dem Gesetzgebungsnotstand kann man all das, was der Führer erst mühsam nach und nach erfinden musste, ganz legal entwickeln, insbesondere in den Ausführungsbestimmungen zum Notstandsgesetz ist es glasklar. Ne? Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden, außer im Rahmen einer für alle gleich öffentlichen Dienstleistungspflicht. Kein Besonderer darf zu irgendetwas gezwungen werden, aber alle zusammen darf man durch Dienst verpflichten. Und heißt weiter hier, kann im Verteidigungsfalle der Bedarf an Arbeitskräften auf freiwilliger Grundlage nicht gedeckt werden, so kann zur Sicherung dieses Bedarfs die Freiheit der Deutschen die Ausübung eines Berufs durch Gesetz und aufgrund eines Gesetzes eingeschränkt werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz. Also die Selbstaufhebung des demokratisch legalen Staatsapparats in die dezisionistische Souveränität ist im Bonner Grundgesetz in Differenz zur Weimarer Verfassung in diesem Grundgesetz selber noch einmal in eine Legalform gefasst. Und in dieser Legalform wird ganz selbstbewusst und positiv das gesellschaftliche Resultat des Nazifaschismus dankbar als Grundlage der eigenen Staatlichkeit angenommen, was sich neben vielen anderen Bestimmungen, den man hier anführen kann, schon in der Präambel dieses Grundgesetzes selber ausdrückt. Ich darf mal kurz vorlesen aus der Präambel des Grundgesetzes. Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, seine nationale und staatliche Einheit zu wahren, die anscheinend nie verloren gegangen ist, und als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden in der ganzen Welt zu dienen, also schon der deutsche Souverän mit Friedensmission, 48, 49, hat das deutsche Volk für eine Übergangszeit eine neue Ordnung gegeben, Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt. Es hat auch für jene Deutschen gehandelt, denen mitzuwirken versagt war. Damit sind nicht etwa die Millionen ermordeten deutscher Juden gemeint, denen die Mitwirkung versagt war, und für die man nun dieses neue Grundgesetz mitbeschließen würde, sondern es sind eben nur diejenigen gemeint, die in der Zone, in der sowjetischen Besatzungszone durch ein demokratiefeindliches Regime ausgeschlossen waren. Das ist schon die Präambel dieses ganzen Machtwerks, in dem auch im Übrigen, außer in einigen Ausführungsbestimmungen zum Berufsbeamtentum, systematisch nirgendwo auf den Nazifaschismus auch nur irgendwie hingewiesen wird, der auch nirgendwo kritisch weggearbeitet werden soll. Ich meine, gut, wie kann er das auch, wenn man in der Formstaat denkt? Dann kann man das auch gar nicht, sondern man erklärt dann eben hier in dem Stil des Citoyens, die Würde des Menschen ist unantastbar. Johannes Agnoli hat sich die Frechheit erlaubt, das frei zu übersetzen in den Satz, die Würde des Staates ist unantastbar. Denn tatsächlich ist dieser Satz, die Würde des Menschen, der Begriff des Menschen, meint keinen konkreten einzelnen Menschen in seiner individuellen Leiblichkeit. Er meint genau nur den allgemeinen Menschen, den Souverän, in dem vorhin dargelegten Begriffe und den Einzelnen als konkretes Individuum nur insoweit, als er den Zumutungen und Anforderungen des Souveräns gerecht zu werden vermag, also in dem System von Wahlrecht und Wehrpflicht seinen Körper unter Umständen als Staatsmaterial zur Verfügung zu stellen. Und so geht es weiter. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Das müsste eigentlich konkret heißen. Alle Menschen sind vor dem Gesetz insofern gleich, als sie dem ihnen anvertrauten Privateigentum an ihrer Arbeitskraft zur tätigen Beihilfe an der Kapitalakkumulation auch wirklich gerecht werden und nicht dieses ihnen anvertraute Eigentum veruntreuen, verludern, versaufen und verfressen. Insofern sind alle vor der Realabstraktion, die sich im Gesetz ausdrückt, tatsächlich gleich. Und so geht es eben in diesem ganzen Gesetz eben weiter, bis hin vor allem dann zu diesem Satz, Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen, wo gewissermaßen, und das wird nun in der gegenwärtigen Zusammenbruchskrise des Kapitals jedenfalls noch eine große Rolle spielen, wo hier die Differenz zwischen privater Produktion und gesellschaftlicher Gültigkeit des Produzierten eigentlich in die moralische Verantwortlichkeit des Einzelnen gesetzt wird. Es ist kein Wunder, dass man nicht mehr entscheiden kann, ist der Satz, das Geld soll dem Volke dienen und nicht dem Volk das Geld, ist der Satz nur von Goebbels oder von Lafontaine? Tatsächlich findet er sich wörtlich identisch mit beiden Autoren. Das ist gewissermaßen von Staats wegen die autoritäre Geldreform, die dafür sorgen soll, dass das Geld, das nach Marx ist, das Zeichen der Trennung und das Zeichen ist des Problems der Austauschbarkeit privater Produkte gegeneinander, dass dieses Geld von einem Zeichen der Trennung unmittelbar zum Zeichen der Einheit formiert werden soll. Das ist die Brechung der Zinswirtschaft von Staats wegen. Das ist hier mit Artikel 14.2 und Artikel 15, dem berühmten Gemeineigentumsparagraphen, ausgedrückt und damit eben der Umschlag von der einen Seite der Antinomie auf die andere Seite vom Markt zum autoritären Staat, was ja keine neuere Entwicklung oder Offenbarung ist, sondern genau die Form ist, in der in einer begriffslosen Polarität die Menschen und Individuen sich als Ideologen begriffslos hin und her wälzen. Marx hatte bemerkt, bei dem Gegensatz der sogenannten subjektiven Wertlehre zur objektiven Wertlehre, die einen sagen ja, Wert ist das, was von einem Individuum psychologisch als wertvoll geschätzt wird, das ist die subjektive Wertlehre, und die anderen sagen, objektiv gibt es nur einen einzigen wirklichen absoluten Wert, das ist Gold. Diese beiden ökonomischen Schulen streiten sich ja in der Geschichte mindestens ebenso als Monetaristen und andere Fraktionen, ebenso resolut, wie sich am Staat die subjektiven Demokratietheoretiker mit den objektiven Staatstheoretikern, den Stiftungstheoretikern streiten. Aber beide sind jederzeit bereit, weil sie nur in einer Antinomie agieren, jederzeit in das Gegenteil ihrer selbst umzuschlagen. Das ist das, was gegenwärtig passiert und was im Grundgesetz mit diesen ganzen Paragraphen auch als ganz legaler Prozess möglich gemacht worden ist. Und in diesem Verhältnis ist nun klar, dass der Gedanke des Opfers und der Opferfähigkeit und der Opferbereitschaft nach und nach geschürt und angedreht wird. Es ist klar, wenn man sich als bürgerlicher Staatsrechtlehrer, wozu braucht der Mensch den Staat, sagt hier einer, der Staat ist eine Art List der Vernunft. Es handelt sich beim Staat um dieselbe Art von List, die der einzelne Mensch gegen sich selbst anzuwenden pflegt. Beispielsweise, wen die Natur nicht weckt, der stellt sich einen Wecker. Also der Staat ist unser eigener Wille, der uns in anderer Gestalt entgegenkommt und den wir aber als eigenes identifizieren können. Die beiden Seiten der Sache sind hier zusammengebracht und damit ist auch das am Individuum wieder angedreht, dass der Gedanke des Ausnahmezustands als Konsequenz von nichts als Legalität langsam nahegelegt wird und inwiefern sich das jetzt in den gegenwärtigen Staatsapparaten produziert. Dann ist ja klar, die Gestalt des Opfers, die Hingabe des Leibes für den Staatszweck, ist ja in der Form, wie das Subjekt dann trägt, in der Uniform, in unseren Kasernen ja jeden Tag präsent. Die Kaserne ist der kasernierte Tod und die kasernierte Aufhebung des Gegensatzes von Citoyen und Bourgeois als die jederzeit mobilisierbare Tötungsmord- und Opferbereitschaft. Diese Tötungsmord- und Opferbereitschaft, die in den Kasernen präsent ist und darauf wartet, auch Befehl losgelassen zu werden, ist natürlich etwas anderes als ein Staat, wie hier einmal die FAZ schrieb, ein Staat, der im dekadenten Luxus einer allgegenwärtigen Ortskrankenkasse langsam verglimmt, sondern ein Staat, der seinem eigenen Auftrag gerecht wird, wie es etwa natürlich ein Historiker vor kurzem ausgeführt hat. Es gilt die Tradition des bürgerlichen Totenkultes, wenn man so will, diese Ultima Ratio des bürgerlichen Engagements für das eigene Gemeinwesen zu entdecken und fruchtbar zu machen. Denn nur dort liegen Elemente einer Würdigung des Sterbens für politische Ziele, die für eine Demokratie adaptierbar sein können. Und nicht zuletzt vergibt der, der die Frage negiert, wofür der Soldat in einer demokratischen Ordnung stirbt, auch die Chance, die Demokratie politisch zu legitimieren. Denn im gewaltsamen Tod für die politische Ordnung liegt eine besondere Legitimationsquelle. Frankfurter Allgemeine Zeitung. Und da, wo dieser Totenkult in den Mordbereitschaftsapparaten, in den Kasernierten bereits gezüchtet wird, da wächst dieser Soldatensozialismus der falschen Egalität beim Mörder, man getötet werden, schon heran. Wenn man etwa hier einen Artikel zur Kenntnis nimmt, zusammen dem Schrecken trotzen, das Zweibrücker Fallschirmjägerbataillon beklagt die schwersten Verluste in der Bundeswehrgeschichte. Da heißt es dann hier in der Würdigung, sie haben das höchste Opfer eines Soldaten, das eigene Leben gebracht. Zusammengeschweißt eine eingeschworene Kampfgemeinschaft. Hier hört jeder Widerstreit der kleinlichen Interessen auf. Hier ist Schluss mit Lobbyismus, Interessengruppen, Vorteilen, Heuschreckentum und anderen halblegalen Aneignungsstrategien. Hier wird zusammengeschweißt und einer der Soldaten sagt, es war wunderbar. In den Momenten der Gefahr hat man funktioniert wie ein Automat. Also wie ein bewusstloses, auf rein vegetatives Niveau geschrumpftes Individuum, dessen ganzes Bewusstsein in einen einzigen Reflex zusammenschrumpft, also etwa das, was Ernst Jünger den heroischen Realismus genannt hat. Und weiterhin, der Zweibrücker versucht, seine Erinnerungen im Kameradenkreis aufzuarbeiten. Hier sind wir wie eine Familie. Hier kann man reden, hier kann man heulen unter Kameraden. Zu Hause kann man das nicht. Es fehlt hier nur das hohe erotische Moment, was zu solchen Männerbünden immer gehört. Das haben sie wahrscheinlich nicht getraut, das auch noch auszusprechen hier. Ne? Aber jedenfalls wird eben in der Kaserne diese negative Aufhebung von Citoyen und Bourgeois, auf die der Souverän hintreibt in dem genauen Maße, wie ihm sein ökonomisches Fundament, die Akkumulation um ihrer selbst willen entzogen wird und er genötigt ist, den gesellschaftlichen Zusammenhang der verkehrten Gesellschaft nur aus reiner Gewalt zu stiften und die Handlungsanweisung ist heute im Gegensatz zur Weimarer Zeit unmittelbar in der Verfassung selbst festgeschrieben. Jetzt kann man sich die Frage stellen, wer wird der neue Führer sein? Oder kann dieser Führer sich restlos in diesen Staatsapparaten aufgesaugt quasi zur Geltung bringen? Das ist eine furchtbare Diskussion, bei der ich auch nicht weiter weiß. Ich denke jedenfalls, dass die Regulierung des Notstands, der Versuch, die Ausnahme selbst noch mit den Mitteln des Rechts zu formulieren, diese Ausnahme nicht etwa harmloser macht, sondern durch den durchgeführten Schein der Identität von Legalität und Legitimität noch viel schlimmer und durchgreifender artikulieren wird, in dem Fall des kompletten Zusammenbruchs jedweder gesellschaftlichen Reproduktion, der in dieser Krise vorscheint. Denn jede Krise, das wusste schon Heinrich Grossmann 1929, jede Krise ist nur eine zum Vorschein gekommene Zusammenbruchstendenz des Kapitals an sich. Und es zeigt sich daran, dass das Ende jenes gesellschaftlichen Verhältnisses, das Marx in dem Anfang, den er seiner Kritik des Kapitals gibt, also dem antagonistisch produzierten Reichtum, der in der Form seines eigenen Gegenteils in der Ware erscheinen muss, ein Reichtum, der nicht angeeignet werden kann, sondern der jeden vom Reichtum ausschließt, der nicht über zahlungsfähiges Bedürfnis verfügt, dass diese Gesellschaft von allen Anfang an in ihren Grundkonstituenzien eine mit sich selber entzweite ist, die, wenn sie keine Versöhnung durch Revolution finden kann, eine negative Einheit im Opfer finden wird. Und der Geschäftsordnung dieser Opferung liegt im Grundgesetz unserer aller Freude in Form der freiheitlichsten, demokratischsten Grundordnung, die wir jemals haben durften, vor. Dass ich den Zionismus als die bürgerliche Revolution der Juden bezeichnen würde, die gewissermaßen jetzt in der napoleonischen Zeit unmittelbar nach dem Jakobinismus der Gründungsphase historisch angeordnet sind. Und als Staat treffen auf Israel die Bestimmung einer jeden Staatlichkeit, auch die hier entwickelten, zu. Aber Israel ist als der bürgerlich-revolutionäre Staatsgründungsversuch der Juden gewissermaßen an der Französischen Revolution unmittelbar dran und ist eigentlich nur ein Staat der Ungleichzeitigkeit, ein Staat der letzten bürgerlichen Revolution in einer Staatenwelt, die samt und sonders die bürgerliche Revolution längst entweder verraten oder so, wie es Deutschland getan hat, durch die Wannsee-Konferenz aufgehoben haben. Und ich würde dann diesen revolutionären Charakter der zionistischen Staatlichkeit auch damit begründen, dass ja der Zionismus nicht einfach nur so ein Nationalstaatsversuch ist, sondern eine Staatsgründung ist durch eine internationale. Also man könnte sagen, genauso wie, jetzt mal etwas ganz abgekürzt und metaphorisch gesagt, ne, genauso wie der russische Staat einmal als der Staatsgründungsversuch der kommunistischen Internationale dargestellt wurde, als ob die Komintern hier ihren Staat gegründet hat. Oder so, dass die Französische Revolution ja auch nicht nur die Revolution der Franzosen gewesen ist, sondern die Revolution aller an der Aufklärung Interessierten weltweit. Dass etwa die Mainzer Jakobiner aus Deutschland ausgetreten sind und sich politisch repräsentieren ließen im französischen Nationalkonvent und da Abgeordnete hatten, ist also das Wort französische Revolution eigentlich schon falsch ist und schon nationalisierend ist. Es war der Weltrevolutionsversuch der Aufklärung, so wie die Kommentaren vielleicht der Weltrevolutionsversuch des Klassenkampfes war, jetzt mal alles mit vielen Anführungszeichen. Und genauso ist der Zionismus der Weltrevolutionsversuch gegen den Antisemitismus. Insofern kann man einerseits alle Bestimmungen von Staatlichkeit auch für den jüdischen Staat voll und ganz zugeben, warum auch nicht. Ne? Und man kann andererseits zeigen, dass dieser Staat wie kein anderer vielleicht mit dem Begriff der revolutionären Notwehr zu beschreiben wäre und damit durch seine Ungleichzeitigkeit dann doch wieder eine Ausnahme ist zu dem hier gezeigten Schema. Also dass die Begründung, die Theodor Herzl der jüdischen Staatlichkeit gibt, eine revolutionär-demokratische Begründung ist, von derselben Statur wie Robespierre die Französische Revolution begründet und von derselben Statur ist wie Lenin die Diktatur des Proletariats begründet. Das sind revolutionär-bürgerliche Begründungsversuche von Staatlichkeit, wo immer gesagt wird, ne, derjenige, der den Staat gründet, versucht, das an sich einer Situation, in das für sich eines Bewusstseins zu überführen. Er selber ist die Vermittlung, nenne es nun Wohlfahrtsausschuss oder nenne es Diktatur des Proletariats oder nenne es, wie es Theodor Herzl nennt, ne, den Nothelfer. Negotiorum gestio, den zeitweiligen Geschäftsführer eines durch äußeren Umstände der über seines eigenen Willen verhinderten Mündels. Also eine Erziehungsdiktatur, die aber so angelegt ist, der Idee nach, dass sie sich selber aufhebt und sich nach Maßgaben des dann Mündigen tatsächlich auch zu legitimieren vermag. Also kein Souverän der Willkür, wie er bei Karl Schmitt konzipiert wird, sondern ein Souverän, den man sich vielleicht als eine Art Lehrer vorstellen kann, ne, wo die Dialektik von Erziehenden und Erzogenen dazu führt, dass der Erzogene den Erzieher irgendwann zur Rechenschaft ziehen darf und wird und kann. So, das ist der Inbegriff der revolutionären Erziehungsdiktatur. Wie kann man im Werk von Marx diejenigen Elemente identifizieren und dann auch rauswerfen, die in eine marxistische Systemphilosophie treiben? Und wo ist hier eigentlich im Werk von Marx der subversive Materialismus? Das ist natürlich ein ganz weites Feld. Auf die Frage kann man vielleicht mal schematisch einerseits so antworten, dass man sagt, Marx kommt in dem Maße dem Materialismus näher, als er sich von der durchaus idealistischen Philosophie der Selbstentfremdung und Selbstentfaltung der Arbeit entfernt und übergeht zu den Konsequenzen der Wertformanalyse. Die Frage ist ja die, ne? Und das ist keine Frage des frühen oder späten Marx, nicht nur, sondern es ist eine Frage danach, wie kann Marx es schaffen, in einem und demselben Band Theorien über den Mehrwert, den Ricardo zweimal zu kommentieren, indem er einmal sagt, ne, Akkumulation des Kapitals um seiner selbst willen, also automatisches Subjekt, bedeutet ja nichts anderes als Selbstentfaltung der menschlichen Gattungskräfte, also wo die Akkumulation des Kapitals unmittelbar in eine Aktion, wenn auch nur eine entfremdete, der menschlichen Gattung übersetzt wird und so getan wird, ne, als sei das Kapital ein anderer Ausdruck für eine Art List der Vernunft, die durch alles Elend hindurch schon automatisch die Grundlagen für was schafft. Das ist der Marx des Marxismus. Und dann wird dieselbe Stelle von Ricardo mit der Akkumulation und Aktion zum Willen noch einmal kommentiert und bakunistisch argumentiert, ist eine ungeheure Schlechterei und es ist vollkommen unklar, ob jemals jemand irgendwann davon ein besseres Leben haben wird. Das ist der materialistische Marx, nicht der marxistische Marx. Und das hat vielleicht eher damit was zu tun, mit dem, was an Marx wirklich sich vom Frühwerk bis zum späten Werk durchhält, nämlich sein Versuch, wenn auch immer mit verschiedenen Mitteln und verschiedenen Anläufen ansetzen, den Begriff der Kritik als das Identische seines Bemühens durchzuhalten, von der Kritik an Hegel bis zur Kritik des Kapitals. Und diesen Begriff der Kritik ganz strikt und dogmatisch hegelianisch zu formulieren und ihn zu den Konsequenzen zu treiben, nämlich einerseits zu sagen, jeder Staat kann den Menschen nur als ein Rädchen im Getriebe behandeln. das ist mit dem Begriff des Menschen nicht vereinbar, also muss der Staat weg. Und zweitens, ne, Kritik ist etwas im Gegensatz zur Theorie, das sein Wahrheitskriterium nicht im Denken hat, sondern in der Bewahrheitung der Gesellschaft. Bewahrheitung der Gesellschaft kann ja nur heißen, den Reichtum in einer Weise zu produzieren, dass er nicht in der Form seines eigenen Gegenteils, nämlich in der Form der Ware, erscheinen muss, sondern dass der Reichtum in seinen zwei Dimensionen, erstens freie Zeit und zweitens Aneignung nach Bedürfnis, auch wirklich von konkreten Individuen angeeignet werden kann. Die Kritik ist die geistige Antizipation der Revolution, in dem versucht wird, in einem historischen Moment, wo die Krise des Kapitals die Individuen von den Möglichkeiten der Selbsterhaltung ihres Körpers so radikal zu distanzieren droht, dass vielleicht die ganzen Ideologien, die den früheren Zustand gerechtfertigt haben, in sich selbst zusammenbrechen, das, was da fällt, noch ein bisschen durch die Kritik zu stoßen, damit es schneller fällt und in die richtige Richtung fällt. Und das heißt, glaube ich, im Augenblick ganz klar, dass man diese Ununterscheidbarkeit, kommt das Zitat jetzt von Goebbels oder von Lafontaine, ne, dass man an dieser Illusion, dass Geld sei nichts anderes als eine Art staatlich genehmigter Rationalisierungsschein für den Zugriff auf Gebrauchswerte, also ein Tauschmittel ohne Kapitaleigenschaft, dass man diese Geldideologien aufs Allerschärfste kritisieren muss und damit eben auch die gesamte bürgerliche Nationalökonomie. Dass die Nationalökonomie ja nicht nur nicht einmal weiß, welchen Gegenstand sie behandelt. Es gibt Nationalökonomen, die sagen dann, dieses geheimnisvolle Etwas, Zitat, von einem Begründer der Bundesbank, dieses geheimnisvolle Etwas, das es macht, das etwas Wert hat, dieses geheimnisvolle Etwas müssen wir durch die Wirtschaftspolitik so reduzieren, ne, dass praktisch das Geld im Austausch der Güter im Kreislauf, auch wieder so ein organizistisches Wort, das Geld ist das Blut der Wirtschaft, solche Sachen, dass das Geld eben praktisch eine verschwindende Instanz wird. Aber dieses geheimnisvolle Etwas ist ja keineswegs einfach nur das ökonomische geheimnisvolle Etwas. Es ist ja auch das politische geheimnisvolle Etwas. Es verdoppelt sich noch einmal zu dem politischen Geheimnis. Wie kann es sein, dass allseits gesagt wird, die Gesellschaft dient der Selbsterhaltung eines jeden Einzelnen und die Konkurrenz und die unsichtbare Hand und so weiter ist das beste Mittel dazu, bla bla. Ne? Dass also eine Propaganda für Selbsterhaltung durch Konkurrenzwirtschaft gemacht wird, während gleichzeitig in dieser Gesellschaft die Selbsterhaltung in der Form des Soldaten, in dem Subjekt, das die Uniform trägt, schon ausradiert ist und in unseren Kasernen massenhaft zu Zehntausenden Individuen sind, die man nur als Untote, als lebende Tote bezeichnen kann, die eingewilligt haben, in die Ermordung ihrer selbst unter der Bedingung, dass sie das möglichst lange rausziehen können durch Ermordung möglichst vieler anderer. Ist also mit der Selbsterhaltung gewissermaßen, das gehört zu den vielen Selbstwidersprüchen dieser aberwitzigen Ordnung, ne, dass mit der Selbsterhaltung als dem zentralen Dogma, wozu der ganze Gesellschaftskram so dienen soll, schon durch die Kaserne sinnlich massenhaft gebrochen ist. Und gebrochen werden muss, weil ja die Selbsterhaltung der Körper keineswegs der Zweck ist dieser Gesellschaft, sondern der Zweck dieser Gesellschaft ist die Selbsterhaltung des Wertes durch die Akkumulation hindurch, als die sich ewig höher und schneller drehende Spirale der Akkumulation. Es kann kein sozialistisches Geld geben. Und so kann es auch keinen sozialistischen Staat geben. Das sind alles Tautologien und weiße Schimmel und Propaganda. Sondern es kann nur geben eine Abschaffung. Und diese Abschaffung kann nur heißen Rücknahme der entfremdeten Formen in eine Gesellschaft, die sich selbst als der Grund dieser entfremdeten Formen begreift. Und die weiß, dass sie auf die Propaganda verzichten muss, dass der Staat einfach nur dem Gemeinwohl dienen muss und alles wird besser. Und das ist eine Frage, ob die Aufklärung und die Kritik diese Rücknahme der entfremdeten Gestalten in die Gesellschaft, aber in eine Gesellschaft, die genau weiß, dass die Weise, wie hier die Relation von Individuum auf Individuum in der Form der Subjekte organisiert ist, genau der Grund dafür ist, dass diese entfremdeten Gestalten überhaupt möglich sind und sich haben erheben können. Also man kann ja nicht so tun, wie es immer getan wird, ne? Als sei das Subjekt eben die unschuldige Sache von der Welt, die dann von äußeren Mächten wie Geld, Kapital und Heuschrecken weiter bedroht wird, sondern die Bedingung der Möglichkeit der Heuschrecke, ne, ist der Arbeiter am Fließband bei Opel Rüsselsheim, der jeden Tag brav, ne, seinen quasi militärisch organisierten Produktionsdienst tut. Das sind Zwillinge, das sind zwei Seiten eines des gleichen Verhältnisses und ich kann die eine Seite nicht aufheben, ohne die andere Seite aufzuheben. Wenn ich die Heuschrecke aufheben will, ohne den Arbeiter aufzuheben, dann organisiere ich eine Volksgemeinschaft oder vielmehr ich aktualisiere die in der deutschen Staatlichkeit immer schon angelegte Volksgemeinschaft. Dieser ganze große Komplex und die verschiedenen Fraktionen, die sich wieder mit der Erbrechung der Zinsknechtschaft befassen und die Frage stellen, was ist ein gerechter Zins, was ist ein gerechter Preis, die also in der falschen Form nur die Quantitätsbestimmung kritisieren, aber nicht die falsche Form selber kritisieren. Was darf ein Manager gerechterweise verdienen? Also gerecht ist, sagt die FAZ in ihrem Wirtschaftsteil, gerecht und anthropologisch gerechtfertigt ist das 50-fache eines Arbeitergehaltes, darf der Manager verdienen. Das ist das gerechte, gemeinwohlverträgliche Steigerungsquantum zum Verlag. Aber 200-mal, das ist amerikanisch, unsinnig, das ist gemeinschaftsschädlich. Ne? Also die Qualitätsfrage wird quantitativ verschoben und gewinnt aber damit diese totschlägerische Evidenz, die ja gerade das Wesen von Ideologie ausmacht. Die Aufklärung muss immer viele Worte machen, muss viel reden, muss viel trinken, muss viel Rhetorik produzieren. Die Ideologie ist das, was sich selber versteht, weil sie, genauso wie Sigmund Freud es gesagt hat, eine ihrer selbst unbewusste Form des Denkens ist. Unbewusstes Denken. Die Leute verhalten sich wirklich so, und damit komme ich wieder zum Ende, verhalten sich wirklich so, wie es einmal der große Philosoph Robert Mitchum in dem Film Out of the Past von 1947, Regie Jacques Tourneur, einmal sagt, ne? Woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage? Wie kann man den Leuten erklären, dass der reproduktive Zusammenhalt einer Gesellschaft auch ohne Geldvermittlung möglich ist, wenn diese Leute das Geld als eine Art erweiterte Ich-Funktion und Souveränitätsfunktion begreifen. Also gerade Marx hat ja gewissermaßen, ne, die psychologische Bedeutung des Geldes für das souveräne Ich ja auch nachgewiesen. Neulich gibt es ein schönes Buch von einem gewissen Richard Breithaupt, der Ich-Effekt des Geldes, ne, wo gezeigt wird, ne, wie das Subjekt durch die Rechtsform unter einen Identitätszwang gesetzt wird, den es als Körper, der vergänglich ist und stimmungsabhängig ist, unmöglich Genüge tun kann. Das gewissermaßen der Körper im Angesicht des Geldes und der Subjektform prinzipiell defizient ist und versucht, seine Identität quasi im Nachäffen der Geldform zu erreichen. Und zugleich ist das Geld ja als der jederzeit schlagkräftige Reichtum, die Potenz der Verfügung über im Prinzip alles, ja auch ein Inbegriff von Souveränität. Und in diesem Inbegriff von Souveränität gibt es keine Klassen mehr, sondern nur Individuen, die nach dem Grad ihrer quantitativen Verfügung über gewisse Geldsummen unterschieden sind. Und das knüpft natürlich Man müsste mal einen materialistischen Psychoanalytiker auftreiben, was er dazu sagen könnte. Knüpft natürlich an, ne, an gewisse Formierungen des Individuums und seines Seelenhaushalts in der bürgerlichen Gesellschaft. Und ob man diese Faszination, ne, die ein von der Identitätszumutung getriebenes Individuum im Geld zu kurieren sucht, ob man diese Faszination wegreden kann, man sie bestimmt nicht. Es kann aber ein Zustand eintreten, wo diese Identifikation unmöglich wird durch die Selbstzerstörung des Kapitals, auch in seiner Geldform. Die ist ja historisch nur bislang leider nur aufgetreten in der Form der Inflation. Ne? Also die Identitätsvermutung, die ins Geld projiziert worden ist, wurde durch die Inflation massenhaft dementiert. Das Geld war nicht der identische Wertmaßstab, der qua Gold jeder Inflationierung entzogen war. Aber was geschah? Es geschah die Flucht gewissermaßen aus der Ökonomie in den Souverän hinein, ne, und dessen Versprechen einer Währung, ne, die definitiv diesen identischen Wertmaßstab garantiert. Wie die Nazis dann sagten, die Deckung des Geldes nicht durch Gold, sondern durch die Volkskraft der Arbeit. Ne? Und dass die Leute aus dem ökonomischen Elend in das politische Elend flüchten, aber ökonomische Elend in anderer Potenz noch einmal finden. Das ist eben dieses System der bürgerlichen Gesellschaft, wo Kapital und Staat nicht erstes und zweites sind, sondern die Verdoppelung eines Entfremdungszusammenhangs selbst sind. Und natürlich ist dann die grundlegende Illusion diejenige, der Staat sei, weil er sich über das allgemeine gleiche Wahlrecht zumindest legitimiert, der Staat sei nichts anderes als ein einziger Willenszusammenhang. Als sei die Rechtsform nicht eine ähnliche Zwangszumutung wie die Geldform. Und die Krise ist insofern das systematische Gegenstück zur Kritik, ne? Weil die Krise eben zeigt, dass die Reproduktion der Gesellschaft in diesen Formen an ihre Grenzen stößt. Und das ist stimmt, wenn Marx im Kapitalband 3 in der Krisentheorie sagt, die wahre Schranke des Kapitals ist es selber. Die Gesellschaft geht in der Form des Kapitals mit Notwendigkeit zugrunde. Und dann tauchen Gesellschaftsformen auf, wie der Nazifaschismus, die dann ganz neue Formen von mörderischer Vergesellschaftung einführen, die von Marx her und von der Französischen Revolution her erstmal vollkommen undenkbar erscheinen. Da wird die Gesellschaft im Zustand ihrer Zerstörung gleichwohl fortgesetzt. Die Person Hitlers, ne, ist nicht nur der praktische Durchschnittsdeutsche, ne, er ist sozusagen der in einem Körper dargestellte allgemeine Deutsche. Und ich finde, es gibt einen Psychoanalytiker, Walter C. Langer, der ist auch 38 mit knapper Not nach USA entkommen. Der hat dann auch im Auftrag des CIA eine Fernpsychoanalyse von Hitler erstellt, das Hitler-Psychogramm, wo er eben der Politik in Amerika Tipps geben sollte, was würde Hitler in bestimmten Extremsituationen tun. Da hat er den Selbstmord Hitlers unter anderem prognostiziert. Ne? Eine sehr kluge Analyse, wenn auch nur eben eine Fernanalyse. Der Patient hatte ja kein Krankheitsgefühl, dass er eine Analyse hätte treiben können. Und da zeigt er, wie praktisch, ne, von der ganzen psychischen Konfiguration Hitlers, ne, diese Darstellung der allgemeinen deutschen Kollektivneurose und Psychose in einer Person, ne, als durchgeführte Pathologie, die sich für schreckliche Gesundheit gelungen ist. Diese Bilder, ne, wo man eben sieht, wie die österreichischen Jungfrauen beim Einzug Hitlers in Wien hysterische Weinkrämpfe kriegen, die sind nicht gestellt. Das ist ein öffentliches kathartisches Erlebnis, wo es den Deutschen wie Schuppen von den Augen fiel, ne, dass dieser der Erlöser ist, der Vermittler zwischen dem Elend und dem deutschen Himmelreich, zwischen der furchtbaren Krisen und den 1000 Jahren der Krisenfreiheit. Und an diesen 1000 Jahren fehlen noch 988 Jahre, um die wir uns nicht betrügen lassen wollen als Deutsche. Das ist, glaube ich, in der Kollektivität immer noch so das, was mitschwingt. Es fehlen 988 Jahre an dem Versprechen, das Hitler uns gegeben hat. Insofern war er auch ein kleiner Betrüger, der Gefreite aus Braunau. Ne? Aber in seinem Testament, das er uns hinterlassen hat, im April 1945 im Führerbunker, heißt es ganz klar, die Deutschen werden erkennen, dass der Kampf gegen das internationale Judentum der bleibende Auftrag ist, den ich den Deutschen vermache. Und diesen Auftrag führen sie ja in ihren Aversionen und in ihrem Hass auf Israel bis heute durch und suchen nach ihrer Gelegenheit, ne, das Programm der NSDAP zu einem Ende zu führen. Und da heißt es eben, und das ist eben der doppelte Auftrag des Nazifaschismus, schon im Programm der NSDAP von 1920, Bekämpfung des Judentums außerhalb uns und in uns selber. Das ist eine komische Formulierung für einen antisemitischen Nazi. Es wird dazu aufgefordert, im Programm der SDAP den Juden in uns zu bekämpfen. Das heißt aber nur, ne, dass das Jüdische ja als Rasse vollkommen falsch gefasst ist, auch bei den Nazis, sondern das Judentum ist eine dem Deutschen widersprechende Funktionalisierung des Körpers zu anderen Zwecken als zu Arbeit und Herrschaft, vielleicht zur Lust. Und das Bekämpfen des Juden in uns meint eben, dass wir von der Bestimmung Deutsche nur in einem geografischen Sinne zu sein, zur Bestimmung Deutsche in einem ontologischen, essentiellen Sinne zu werden, also Deutsche machen, Deutsche produzieren, dass dieses Programm das bleibende Programm ist. Ne? Und wenn man jetzt so ein bisschen Nazi-Broschüren durchblättert, ne, aus den späten 30er Jahren, aus der frühen Kriegszeit, die Broschüren heißen dann das Wunder der festen Preise, krisenfreie Wirtschaft, so Broschürchen von der Deutschen Arbeitsfront mit genau den Titeln bedruckt, ne, nach denen sich heute alle als Programm gewissermaßen sehnen, krisenfreie Wirtschaft, das Wunder der festen Preise. Ne? Also das ist diese Verheißung, ne, eines Geldgebrauchs ohne Kapitalkrisen sich einzuhandeln, dass die natürlich in dem Geld, in der Geldideologie als objektiver Nationalsozialismus gewissermaßen implizit ist. Eine Art Antifaschismus in Anführungszeichen, der sich weigert, ne, wirklich mal eine kritische Lektüre von Hitler durchzuführen. Das Ganze wird abgetan als Parteipropaganda und nicht als objektive Ideologie deutscher Staatlichkeit. Man kann ja, wenn etwa Hitler, ich nehme mal als Beispiel, in Mein Kampf schreibt, ne, Zitat, es muss eine größere Ehre sein, als straßenfähiger Bürger dieses Reiches zu sein, als König in einem fremden Staat. Das sei der Inbegriff der Volksgemeinschaft. Dieses egalitäre Versprechen, dieses Versprechen einer falschen Egalität, einer repressiven Vergleichung, das ist es ja, ne, was die Judenhasser so magnetisch anzieht. Ne? Denn die falsche Vergleichung, die repressive Vergleichung als Volksgenosse vermag es doch immerhin, so denken sie und so haben sie es ja auch nach 33 Jahre lang bestätigt bekommen, garantiert ihnen zumindest die Krisenenthobenheit ihrer Körper, ihre Selbsterhaltung im Kollektiv. Alle bestreiten ja immer, dass Antizionismus Antisemitismus sei. Aber ich finde, das schlagendste Argument, das man darauf ziehen muss, ist eigentlich immer die, dass gerade in Deutschland der Antisemitismus von Anfang an nur Antisemitismus sein konnte, indem er zugleich auch Antizionismus war, weil der Antisemitismus historischerweise immer so die eher ökonomischen oder sexualpathologischen Vorwände des Judenhasses versammelt und der Antizionismus die Vorwände des Judenhasses, die mit der Staatlichkeit zu tun haben. Der Antizionismus ist das explizit Staatlichkeitsargument des Judenhasses. Hitler hat in der ersten überlieferten Rede gegen die Juden im Hochbauhaus August 1920 gehalten. Das ist die erste überlieferte Rede von ihm, die hat 20 Druckseiten. Von den 20 Druckseiten behandeln sich 10 Druckseiten mit dem Thema raffendes und schaffendes Kapital. Und dann kommen 10 Druckseiten, die behandeln Zionismus und Palästina und sagen, niemals werden die Juden in Palästina einen Staat aufbauen können, weil ein Volk, das nur rafft und nicht schafft, kann auch keinen organischen Staat bekommen. Sie wollen nur einen Vorwand haben ihrer internationalen wörtlichen Weltbegaunerei. Die Juden sind unfähig zum Staat. Und sie am Staat interessiert sie nur das Mechanische und nie das Organische. Der organische Volksstaat, nein, sie sind dem liberalen Wahn verfallen von wegen One Man, One Vote, als würde sich der Staatswille aus einer mathematischen Summe ergeben. Aber ein Wille ist doch mehr als eine Summe. Das ist ein ganz altes Argument der romantischen Reaktionäre. Also das Staatsmotiv oder die Staatlichkeitsseite des Antisemitismus hat sich immer schon als Antizionismus ausgesprochen, nachweislich dieser allerersten Rede, in der sich Hitler 1920 einschlägig geäußert hat, wo er eben das Staatsprojekt in Palästina benörgelt. Und die Nazis haben immer, vor allen Dingen Alfred Rosenberg, haben die ganzen 20er Jahre den Staatsgründungsversuch des Jeschuf kommentiert. Ne? Rosenberg hat nachher seine Kommentare aus dem Völkischen Beobachter in einer Schrift zusammengefasst, dessen Titel so merkwürdig ist, dass ich denke, nur wer diesen merkwürdigen Titel erklären kann, versteht, was das Staatsmoment am Antizionismus ist. Das Buch heißt Der staatsfeindliche Zionismus. Diesen Titel, der staatsfeindliche Zionismus, diesen Titel trägt Rosenbergs gesammelte Aufsätze aus dem Völkischen Beobachter. Also ich meine, wie kann man den Zionismus, der nun wirklich ein konstruktives Staatsbegründungsunternehmen ist, eine Staatsfeindlichkeit anhexen wollen? Wenn man das erklären kann, dann kann man erklären, warum der Antizionismus mit Notwendigkeit nur eine andere, nämlich politische, auf Staatlichkeit bezogene Darreichungsform des Antisemitismus ist. Karl Schmidt, ne, 1935 eine Tagung organisiert hat, in dem Titel Der Kampf gegen das Judentum in den Rechtswissenschaften, wo es auch einen Artikel gibt, den Kampf gegen das Judentum in den Wirtschaftswissenschaften, wo also die Polemik gegen das Geld einerseits und die Polemik gegen die reine Rechtslehre von Kelsen, einem jüdischen Rechtslehrer, der gemeint hat, der Staat müsse ganz und gar durch das Recht sublimiert werden. Es dürfe keinen Staat geben außerhalb des Rechts. Das Recht sei nur organisierter Konsens. Das ist eine Art frühe habermasianischer Rechtsfetischismus von dem Hans Kelsen, der aber durchaus auskommen konnte ohne autoritäre Setzungen. Er wollte die Selbsterzeugung der Gesellschaft als ihr eigener Souverän auf dem Wege des Konsenses. Und das konnte durch Schmidt auf gar keinen Fall durchgehen lassen, weil für Schmidt natürlich der Souverän keine Art Interaktionsphänomen ist, sondern ohne die Vergegenständlichung nicht auskommen kann. Und das ist insofern auch konsequent. Insofern ist Schmidt wirklich der Adam Smith der Staatslehre, weil die Verdinglichung des Verhältnisses nicht ein zum Verhältnis äußerlich hinzutretendes ist. Also die Verdinglichung des Wertes im Geld ist kein zum Wertbegriff äußerlich hinzutretendes, sondern ist ein vom Wertbegriff notwendig erzwungenes. Damit der Wert überhaupt Wert sein kann, muss er im Geld dinglich erscheinen. Das ist ja die zentrale Einsicht gegen diese ganzen Leute, die denken, man könne einen Wert objektiv messen, bestimmen, jenseits der Form des Geldes, wo dann eben solche absurden Projektionen kommen wie die vom gerechten Preis, vom gerechten Lohn. dass man einen Lohn jenseits der objektiven Lohnform, ein Geld jenseits der konkret bestimmten Preisform denken könnte. Und das ist halt durch die Marx'sche Wertanalyse ökonomisch zerstört. Die Kritik an den sogenannten prämonetären Werttheorien, die 68 auf den Weg gebracht worden ist, hat es möglich gemacht, die ökonomische Illusion zu zerstören. Die politische Illusion zu zerstören würde heißen, man muss auch zeigen, dass das Rechtsverhältnis genauso wie der Markt als reines Tauschverhältnis reine Interaktion ist, dass auch das Rechtsverhältnis eine Vergegenständlichung braucht, dass die Horizontalität der Beziehung von Individuum zu Individuum auch als Subjekt aus sich selbst heraus eine dritte, höhere Instanz hervorbringen muss, die diese Egalität garantiert, einen Dritten, den man jetzt hier eben souverän nennt. Wenn man das nicht erklären kann, dann erklärt man den Staat, so wie es die meisten Anarchisten getan haben und so wie es auch Bakunin getan hat, erklärt man den Staat für eine äußere Okkupation und erklärt das Kapital einfach nur aus dem Erbrecht. Ne? Da sagt man, Kapital ist Erbrecht und wenn wir das Erbrecht abschaffen, dann haben wir das unverdiente Eigentum abgeschafft und dann haben wir den schönsten Liberalismus und deswegen ist ja der Anarchismus in seiner überwiegenden Masse, sind sie einfach nur verwirrte Linksliberale. Linksliberale, die sich verlaufen haben, kann einem leid tun, die haben ja nicht die Negativität, die Bakunin noch hat. Bakunin hat die Negativität, weil er ja auch wie Marx ein Hegel-Schüler, Junghegelianer und Hegel-Kritiker ist. Das wird ja oft übersehen, ne, dass der Anarchismus und der Marxismus in Sachen Hegel denselben Abstoßungspunkt hatten. Bakunin war der erste Übersetzer Hegels ins Russische. Genauso wie sich Friedrich Engels und Bakunin fast einmal im Hegel-Seminar von Eduard Ganz in Berlin über den Weg gelaufen sind und sie vielleicht mal gemeinsam ihre Hegel-Interpretation hätten revidieren können, wäre für die ganze Spaltung von Anarchismus und Marxismus schon 1842 hinfällig gewesen. Das ist dann Weltgeschichte als Unfall.
Das waren heute 2 Stunden Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger. Heute mit einem langen Vortrag inklusive Fußnoten von Joachim Bruhn. Subjektform ist die Uniform, der Staat des Grundgesetzes. So hieß sein Vortrag und die heutige Sendung hieß Stromberg und der Ausnahmezustand.
Das sind alles derart langwierige Erklärungen, die niemals die unmittelbare Evidenz erringen, die Ideologie eben zu bieten hat. Und wenn es den Leuten nicht wie Schuppen selber von den Augen fällt und wenn nicht doch noch eine Restvernunft, eine spontane Restvernunft, die auch verallgemeinerungsfähig in ihnen selber ist, ich wüsste zwar nicht wo, aber man darf sie nie ausschließen, und wenn das durch die Krise nicht irgendwie freigesetzt wird, dann hilft auch alles andere nichts.
Ein wunderbares Schlusswort von Joachim Bruhn. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Sachzwang FM. Tschüss.